Herzlich grüß Gott, liebe Hörer. Ich begrüße Sie im Kontrafunk, der Stimme der Vernunft aus der Schweiz, zu unserer heutigen Ausgabe Der Rechtsstaat. Mein Name ist Michael Moser. Schön, sind Sie dabei. Zu Beginn eine Neudeutsch-Triggerwarnung. Diese Sendung enthält Themen, Berichte und Meinungen, die sensible Menschen aufwühlen, erregen und betroffen machen können. Mit Rechtsanwalt Arthur Terikow aus dem Kanton Zürich diskutiere ich am Beispiel eines Entscheids des Verwaltungsgerichts Zürich, ob die Schweiz Gefahr läuft, ein Überwachungsstaat nach Vorbild der Europäischen Union zu werden. Immerhin besitzt der Kanton Zürich rund 2300 Gebäude und 12.000 Grundstücke, die nach einer kantonalen Immobilienüberwachungsverordnung geschützt, sprich überwacht werden sollen. Die Antifa gibt zu reden. Rechtsanwalt Dr. Hans-Georg Maaßen nimmt dazu eine klare Haltung ein. Er fordert, die Antifa als terroristische Vereinigung einzustufen und fordert den deutschen Innenminister Alexander Dobrindt zum Handeln auf. Das Fass zum Überlaufen brachte der Brandanschlag auf das Jagdschloss derer von Thurn und Taxis. Zu diesem Brandanschlag hat sich ein Kommando Georg Elser bekannt. Das erinnert an Zeiten der Rote Armee-Fraktion. Rechtsanwalt Sascha Flatz aus Wien berichtet uns von dem Urteil des Landesgerichts Wien in Strafsachen, das hohe Wellen der Empörung und der Emotionen ausgelöst hat, als 10 Tatverdächtige im Fall der 12-jährigen Mia freigesprochen wurden. Zu reden gibt der Fall Mia. Der Name wurde von den Redaktionen geändert aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes. Aber der Fall Mia ist schon Thema gewesen bei uns im Rechtsstaat auf Kontrafunk. Und den Vertreter der Geschädigten, den begrüße ich heute wieder bei uns, Rechtsanwaltskollege Sascha Flatz aus Wien. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es ist kein schöner Anlass, über den wir sprechen, Herr Kollege Flatz. Wir hatten schon zu Beginn der Ermittlungen über diesen Fall gesprochen. Ein Fall einer zur Tatzeit 12-Jährigen, die in Wien von einer Gruppe verschiedener männlicher Jugendliche und Heranwachsender, ich erinnere, dass auch 2 Strafunmündige bei den Tatverdächtigen waren, bedrängt worden sein soll und es kam zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Betroffenen. Es wurden Videoaufnahmen mit dem Handy gemacht und dort ist auch, so berichtet die Presse, deutlich zu vernehmen, dass die Mia sagte, hör auf, also ihren entgegenstehenden Willen kundgetan hat. In der ersten Instanz erfolgte ein Skandalurteil, so hatte ich es bezeichnet, und wir waren guter Hoffnung, dass das Landesgericht in Wien für Gerechtigkeit sorgen würde. Wir sind leider eines Besseren belehrt worden, denn es erfolgte überraschenderweise ein Freispruch. Die 10 Angeklagten sind vom Landesgericht freigesprochen worden. Herr Kollege Flatz, Sie sind der Vertreter der Privatbeteiligten, nach hiesiger Auffassung der Nebenklägerin, also der Geschädigten. Was können Sie aus dem Verfahren berichten?
War man natürlich auch enttäuscht, dass es zu dem Freispruch gekommen ist, wobei man auch sagen muss, wir haben das natürlich befürchtet, dass das passieren wird. Begründet wurde es vom Gericht hauptsächlich damit, dass sich angeblich die Aussagen des Opfers in der ersten polizeilichen Vernehmung und danach dann vor Gericht, in Österreich gibt es eben diese kontradiktorische Vernehmung, wo das Opfer dann vor der eigentlichen Hauptverhandlung vernommen wird auf Videokamera und das in der Hauptverhandlung dann nur noch vorgespielt wird. Und diese 2 Aussagen, also diese Aussage bei der Polizei und vor der kontradiktorischen Vernehmung, hätten sich nach Ansicht des Gerichtes widersprochen, was wir natürlich nicht nachvollziehen können. Wenn, kann man hier von einer Unvollständigkeit sprechen, aber sicher nicht von einem Widerspruch. Das Schöffengericht, bestehend aus einem Richter, einer Richterin und 2 Schöffen, haben das leider anscheinend so gesehen und haben die ganzen Täter freigesprochen, ja.
Das ist auch Teil der Presseaussendung, die das Landesgericht in Wien herausgegeben hat. Da heißt es unter anderem, auch die eingesehenen Chatverläufe verstärkten den Eindruck, eine im Hauptverfahren gehörte Zeugin, die damals engen Kontakt mit dem Mädchen hatte, bestätigte die Schilderungen ebenfalls nicht. Vielmehr berichtete sie, dass ihre Freundin zwar von sexuellen Handlungen, aber weder von Gewalt noch von Vorfällen gegen ihren Willen erzählt habe. Zitat Ende. Da stellt sich mir eine grundsätzliche Frage. Die Betroffene Mia war zur Tat seit 12. Ad 1. Das Gericht sagt, die Vernehmung vor der Polizei und diese kontradiktorische Vernehmung seien widersprüchlich gewesen. Sie sagen, sie sei eventuell unvollständig gewesen. Gab es denn nicht die ergänzende Möglichkeit einer sogenannten Glaubwürdigkeitsbeurteilung durch einen Sachverständigen, der dann sagt, das ist möglicherweise verständlich, weil eine 12-Jährige unter dem Eindruck, bei der Polizei aussagen zu müssen, möglicherweise nicht alles erinnert, was ihr dann im Laufe der Zeit vielleicht später noch einfällt? Und Art 2, eine grundsätzliche Frage von Prinzipien des Rechtsstaats, wie kann das Gericht ernstlich davon ausgehen, dass eine 12-Jährige, eine Minderjährige, in eine solche Tat einwilligen könnte?
Ja, das ist leider ein Problem, was wir in Österreich haben, dass diese Glaubwürdigkeitsgutachten in Österreich eben ganz selten nur zugelassen werden, weil hier immer wieder, habe ich das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, die Richter sich das nicht wegnehmen lassen wollen, die Glaubwürdigkeit selber festzustellen. Ja, und das, man merkt da irgendwie wirklich, weil ich verstehe das eigentlich auch nicht. Die Glaubwürdigkeitsgutachten, die werden in Österreich ganz selten zugelassen. Ja, wirklich nur bei psychischen Erkrankungen und so weiter wird das überhaupt zugelassen, sonst wird das nicht zugelassen, weil das Gericht halt sagt, nein, die Beweiswürdigung obliegt dem Gericht. Das ist leider in Österreich anders als in Deutschland, da wird das viel mehr zugelassen. Es hat auch da schon eine Forderung gegeben von Rechtsanwälten, dass man diese Glaubwürdigkeitsgutachten mehr zulassen soll, aber die Richter wollen sich das nicht wegnehmen lassen, habe ich das Gefühl. Und deswegen gibt es da überhaupt keine Bewegung in der Angelegenheit. Ja, ist, wie gesagt, ärgerlich, versteht das auch nicht, aber ist halt so. Deswegen hat es eben kein Glaubwürdigkeitsgutachten in der Geschichte gegeben und wäre auch keins zugelassen worden, wenn wir das beantragt hätten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wir haben das gar nicht beantragt, weil wir wussten, dass es sowieso nicht zugelassen wird. Es ist genauso das Problem, dass in Österreich auch Privatgutachten nicht zugelassen werden, beispielsweise hat also der gerichtlich beeidete Sachverständige festgestellt, das Opfer hätte keine posttraumatische Belastungsstörung. Wir hatten ein Privatgutachten von einem sehr renommierten Arzt, der das sehr wohl festgestellt hatte. Diese Gutachten werden nicht zugelassen, fertig. Ja, das ist auch in Österreich sehr schwierig, ärgerlich. Deswegen haben wir doch dann gar nichts mehr versucht. Das Gutachten haben wir dann diesen dritten Prozess gar nicht mehr vorgelegt, weil es eh nichts bringt. Ja. So viel zum Thema. Die Frage der Einwilligung. Vielleicht kann ich das kurz aufklären, weil diese Frage immer wieder kommt. Ja, wie hat denn das überhaupt sein können, dass die überhaupt Geschlechtsverkehr mit einer 12-Jährigen haben können? Das ist doch sowieso strafbar. Das stimmt. Grundsätzlich ist in Österreich der Geschlechtsverkehr mit einer Person unter 14 Jahren strafbar, fällt unter einen schweren sexuellen Missbrauch unmündiger, Strafandrohung, glaube ich, 10 Jahre oder sowas, also sehr hoch. Was ist hier passiert? Es gibt dann aber einen Paragraph 206 österreichische Strafgesetzbuch, Absatz 4, glaube ich, das ist eine Altersklausel, und zwar, ich rede jetzt mal von einem Mädchen, wenn das Mädchen 13 Jahre alt ist und der andere Geschlechtspartner nicht älter als 36 Monate, genau 3 Jahre, dann macht er sich nicht strafbar. So, das hat bei vielen der Täter zugetroffen, dass die nicht älter waren als 16. Und jetzt kommt der Punkt, wenn jemand begründet davon ausgehen kann, dass ein Opfer eben älter als zum Beispiel 13 schon ist oder meinetwegen auch 14, dann macht er sich auch nicht strafbar, wenn er mit dem Opfer Geschlechtsverkehr hat, auch wenn sie 12 ist. So, das Opfer war wirklich so ehrlich und hat dann wirklich eine ehrliche Aussage gemacht und hat auch zugegeben, sie hat sich älter gemacht. Sie hat gesagt, sie ist 13. Das war der Grund, warum ein Großteil der Angeklagten nicht des schweren sexuellen Missbrauchs unmündiger anzuklagen gewesen waren, weil sie eben glauben konnten, dass sie 13 ist und sich damit nicht strafbar gemacht hätten. Was aber zum Beispiel die Staatsanwaltschaft trotzdem übersehen hat, dass einer der Täter über 16 war, nämlich volljährig, und der hätte sich auf jeden Fall strafbar gemacht, des schweren sexuellen Missbrauchs unmündiger. Das wurde aber gar nicht angeklagt. Dagegen können sie auch nichts machen. Wenn die Staatsanwaltschaft das nicht anklagt, können sie in Österreich nichts machen. Ja, das ist so leider die Rechtslage. Also das ist schon mal der erste schwere Fehler, der hier passiert ist in dem Prozess, dass das überhaupt nicht angeklagt worden ist und man einfach geglaubt hat, jo, der hat natürlich logischerweise gesagt, er hatte keinen Geschlechtsverkehr mit ihr. Sie hat aber gesagt, dass er das mehrmals hatte. Das wurde einfach nicht angeklagt und wurde natürlich dann auch nicht verurteilt. Völlig unverständlich, ärgerlich. Und die anderen wurden halt deswegen nicht angeklagt, weil sie halt nicht älter als 16 waren. Ja, und jetzt war natürlich genau der Punkt, dass das Opfer in der ersten Vernehmung halt, die war halt eben sehr unvollständig. Und sie beispielsweise, das, man muss sich das ja vorstellen, es war eine Vernehmung bei der Polizei. Da wurde sie über einen Tatzeitraum von 3 Monaten befragt. Und da wurde beispielsweise der Fall aus dem Hotelzimmer, um den es eigentlich in der Verhandlung ja ging, der wurde fast gar nicht gefragt. Da wurde nicht nachgefragt. Da wurde nur ein bisschen was dazu gesagt und sonst nichts. Das ist, möchte doch der Polizei keinen Vorwurf machen, weil das ist teilweise verständlich, weil jeder, der mit Opfern zu tun hat, weiß, wie schwierig das ist mit Opfern. Je länger sie ein Opfer über die Tat befragen, desto mehr verfällt es, desto unklarer werden die Antworten, weil es natürlich an alles zurückerinnert wird. Und daher hat die Polizei sich halt gedacht, okay, gut, das reicht jetzt mal und wir können ja dann wieder Einvernahmen machen, wenn es dem Opfer besser geht. Ja, ja, und die Einvernahmen, es war dann so, dass die Polizei wollte sogar eine weitere Einvernahme. Ich habe dann gesagt, das brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil ich ja sowieso wusste, dass das eine kontradiktorische Vernehmung nochmals geben wird und daher wir uns die Aussage bei der Polizei sparen können, ja, weil ich ja weiß, wie belastend das ist für das Opfer. Und dann haben wir halt eben die kontradiktorische Vernehmung gemacht, wo das Opfer halt alles erzählt hat. Ja, und dann auf einmal sagt das Gericht, naja, bei der ersten Aussage hatte halt einiges gefehlt und deswegen glauben wir das jetzt nicht mehr, dass das Mädchen Nein gesagt hat. Also völlig absurd, ja.
Das, was Sie sagen, lässt einen staunend zurück. Vor allen Dingen die Selbstüberschätzung der österreichischen Richter, die meinen, die Glaubwürdigkeit eines Zeugen in einem psychologisch hochkomplexen Fall selbst beurteilen zu können, dann könnte man sich guten Gewissens alle Sachverständigen sparen, weil auch jeder Richter einmal zu viel Alkohol getrunken hat und deswegen wohl beurteilen kann, ab welchem Wert Schuldunfähigkeit eintrete. Also das lässt einen wirklich nur staunend zurück. Die Frage nach dem Verbotsirrtum drängt sich mir auf, weil bei einem Verbotsirrtum ja die Vermeidbarkeit eine entscheidende Rolle spielt. Das Gericht ging davon aus, dass die Tatverdächtigen dem Mädchen geglaubt haben und auch glauben konnten, dass die entsprechend alt ist und sie sich deswegen nicht strafbar machen würden. Mhm. Rechtlich hört sich das nach einem Verbotsirrtum an. Damit ich mich auf einen Verbotsirrtum berufen kann, dann muss noch festgestellt werden, dass dieser Irrtum nicht vermieden werden konnte. Hat das Gericht dazu irgendwas gesagt?
Nein, eigentlich gar nichts. Das Problem war ja, dass das ja gar nicht angeklagt war. Das nochmal, das war ja nicht angeklagt, deswegen hat das Gericht dazu auch gar nichts gesagt. Es wurde ja nicht das schwere sexuelle Missbrauch Unmündiger angeklagt, also das eben Geschlechtsverkehr mit einer unter 14-Jährigen, sondern es wurde ja nur die Verletzung der geschlechtlichen Selbstbestimmung angeklagt. Ja?
Also der 205a StGB.
Ja, das ist ja so eine Art
Auffangtatbestand, ja.
Genau.
Ja. Aber wieso kam es nicht zur Anklage geschlechtlicher Nötigung? Da wäre auch der Strafrahmen viel höher, bis zu 15 Jahren bei gemeinschaftlicher Tatbegehung.
Ja, können wir den Staatsanwalt fragen. Aber naja, warum kam es dazu? Saloppe Antwort, ja, weil es in den 2 ersten Fällen einen Freispruch gab und wahrscheinlich die Staatsanwaltschaft sich dann immer drüber getraut hat. Ja. Also das hatte einfach das Problem, das muss man ganz klar sagen, das Hauptproblem wurde schon mit dem ersten Urteil schon gelegt. Und dann, also das ist halt meine, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt juristische, aber menschliche Erklärung, dass die sich einfach nicht mehr darüber getraut haben, jetzt hier noch das schwere Delikt anzuklagen. Ja.
Von der Ferne betrachtet, Herr Kollege Flatz, stellt sich für mich die Frage des Fair Trial. Ob in diesem Verfahren vor dem Landesgericht in Wien tatsächlich die nach der Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieften Rechte der Betroffenen ausreichend gewahrt worden sind. Jetzt gibt es ja erst noch die Möglichkeit einer Rechtsbeschwerde zum obersten Gerichtshof, die aber nur die Staatsanwaltschaft einlegen kann, wenn ich richtig weiß.
Also es wird jetzt, das ist ja in Österreich auch wieder so eine Besonderheit, die eigentlich auch irgendwie sicher manchen nicht ganz nachvollziehbar ist. Sie können in Österreich, wenn Sie es gibt in Österreich noch die Geschworenengerichte bei schweren Straftaten wie Mord, dann sind 8 Geschworene, die eben über die Schuldfrage entscheiden und das ist nicht mehr angreifbar. Genauso sind noch die Urteile der Schöffengerichte nicht mehr angreifbar. Das bedeutet, Sie können jetzt die Frage der Schuld nicht mehr bekämpfen. Es wurde jetzt eine Nichtigkeitsbeschwerde an den obersten Gerichtshof erhoben von der Staatsanwaltschaft, weil das Justizministerium eine Weisung dazu gegeben hat. Aber das wird das Urteil nur auf Rechtsfehler geprüft. Und wenn sie nichts finden, wovon ich leider ausgehen muss, dann wird das Urteil bestätigt werden. Ne? Also das ist der oberste Gerichtshof, könnte das Urteil jetzt nur aufheben. In ganz seltenen Fällen kann er selbst entscheiden. Aber im Endeffekt wird die Schuldfrage nicht mehr entschieden jetzt, ja? Oder nicht mehr beurteilt.
Das heißt, man müsste auf die Aufhebung und Zurückverweisung hoffen,
genau,
dass es dann nochmal zu einer neuen Hauptverhandlung käme. Von welcher Verfahrensdauer gehen Sie jetzt noch aus für diese Nichtigkeitsbeschwerde?
Dadurch, dass es ein bisschen bekannter ist, kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, aber grundsätzlich kann man 8 Monate Minimum rechnen.
Nachdem das nicht unser erstes Gespräch ist, Herr Kollege Flatz, traue ich mir die Interpretation zu, aus Ihrer Stimme ein gerütteltes Maß an Enttäuschung über den Verfahrensgang herauszuhören.
Ja, sicher. Also für mich ist das vieles nicht nachvollziehbar. Vor allen Dingen, also was ich auch wirklich sagen muss, ich möchte halt natürlich jetzt auch nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, deswegen halte ich mich eigentlich ziemlich zurück in meiner Kritik am Gericht, weil das ist ja in den sozialen Medien, gehen da die Wogen hoch, aber was mich halt schon wirklich maßlos enttäuscht hat, vom Richter, der eigentlich grundsätzlich, habe ich vom Kollegen, ich kenne den Richter nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, Wien ist eine große Stadt, wir haben 2 Millionen Einwohner, da kennt man nicht jeden Richter, ja. Der sei anscheinend aber ein guter Richter, hat man gerade gestern wieder ein Kollege gesagt, und was mich wirklich maßlos geärgert hat, war zum Beispiel, dass der Richter, also das erleben Sie auch oft, dass Gerichte sagen, okay, wir mussten sie jetzt irgendwie aus Mangel an Beweisen freisprechen, weil das halt dafür nicht gereicht hat. Aber das, was sie gemacht haben, das war nicht in Ordnung, das tut man nicht. Und da ist kein Wort vom Richter gekommen. Also man, das sagt mir ja bitte nochmal, das sagt mir der gesunde Menschenverstand, das, was die da gemacht haben, dass das nicht in Ordnung war. Ja, man kann juristisch den Freispruch vertreten, das muss ich ganz klar sagen. Wenn ich halt sage, okay, ich glaube, das Kind hat nicht Nein gesagt, dann kann man das im Rahmen der Beweiswürdigung vertreten. Wie gesagt, ich bin natürlich ganz anderer Ansicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist ein völlig unverständliches Urteil oder sowas, sondern aber dass der Richter dann überhaupt keine mahnenden Worte, ich meine, man muss sich ja bitte, also auch aus den Chats, also da sehe ich das, glaube ich, ganz genau anders, da wie das Landesgericht das sagt, ich weiß ja gar nicht, wie die auf die Idee kommen, in den Chats, da steht dann zum Beispiel drinnen, hey, sie will nicht, ja, zieh Hose runter, mach einfach und so weiter, ja. Solche Sachen stehen da in den Chats drinnen, ja. Also wie das Landesgericht auf die Idee kommt, dass aus den Chats hervorgeht, dass sie das wollte, war anscheinend sehr viel Fantasie im Raum, ja. Also das kommt eben meiner Ansicht nach genau das Gegenteil raus. Ja, und dass der Richter halt hier, und das machen Richter hier in Österreich schon oft, gerade in Junggerichtssachen, dass man eben dann sagt, okay, das ist ein völlig inakzeptables Verhalten, ja, wie ihr über den Menschen geredet habt, wie ihr den behandelt habt, ja, und dass da kein Wort dazu kam, das ist wirklich ärgerlich und völlig unverständlich, ja, weil das halt das Zeichen, dass die ja eigentlich eh alles richtig gemacht haben. Also Zukunft heißt das, naja, also wenn der Hafer jetzt 3, 8 Typen nacheinander da mit dem Mädchen da Geschlechtsverkehr haben im Hotelzimmer, ist das eh alles ganz in Ordnung und das kann man halt machen, ne? Und das finde ich nicht in Ordnung. Ja.
Das Ergebnis dieses Urteils lässt uns fast sprachlos und staunend zurück. Herr Klöcki-Flatz, ich hoffe, dass die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft zum Erfolg führt und dass wir dann unter besseren Vorzeichen noch einmal über diesen Fall sprechen können. Zunächst vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Zu reden gibt der Brandanschlag auf das Jagdschloss derer von Thun und Taxis in Donaustauf bei Regensburg. In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober brannte das historische Schloss komplett nieder. Zur historischen Einordnung: im Oktober 1989 verbrachte der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß seinen leider letzten Jagdausflug eben just in diesem Jagdschloss, bevor er aufgrund eines medizinischen Notfalles dann dort ums Leben kam. Der Schaden, der dort entstanden ist, wird zwischen 1 und 9 Millionen Euro geschätzt. Die breite Schätzungsspanne ist damit zu rechtfertigen, dass es sich um ein historisches Bauwerk handelt. Wir können allerdings davon ausgehen, dass mit 1 Million dort nichts zu reparieren sein dürfte. Bekannt hat sich zu dem Brandanschlag über die Plattform Indie Media eine linksextremistische Gruppe, und Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, jetziger Rechtsanwaltskollege, hat in einem YouTube-Video die Sanktion der Antifa, ihre Einstufung als eine terroristische Vereinigung, gefordert. Darüber möchte ich heute sprechen mit ihm, Herr Dr. Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen im Rechtsstaat auf Kontrafunk.
Guten Tag, Herr Moser.
Herr Dr. Maaßen, die Forderung, dass die Antifa als kriminelle oder terroristische Vereinigung eingestuft würde, da gibt es einen sehr prominenten Vorreiter in dieser Hinsicht, nämlich der Präsident der USA, Donald J. Trump hat in einer Presidential Order am 22. September genau das gemacht, nämlich die Antifa in den Vereinigten Staaten als eine inländische terroristische Organisation eingestuft. Sie fordern, wenn ich es richtig verstehe, Vergleichbares für die Bundesrepublik Deutschland. Es wird im Bundestag dem entgegengehalten, zum Beispiel, dass die Antifa gar keine hinreichende Organisationsstruktur habe. Was sagen Sie den Kritikern einer solchen Forderung nach einem Verbot der Antifa?
Also das ist für mich eine reine Schutzbehauptung. Also ich war vielfach mit Verbotsverfahren im Innenministerium befasst, aber auch im Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Hürde für ein Verbotsverfahren ist relativ hoch. Artikel 9 Grundgesetz gibt den Rahmen vor. Eine Vereinigung kann verboten werden, wenn sie aufgrund des Zwecks oder des Handelns Strafgesetzen zuwiderläuft oder sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet. Das kann man grundsätzlich jedenfalls bei der Antifa annehmen, sowohl als auch, die ist eine der am längsten beobachtete Bestrebung in Deutschland, vom Verfassungsschutz beobachtete Bestrebung. Und die immer wieder von der Antifa begangenen Straftaten, ob das jetzt nun die Hammergruppe der Antifa war, ob das andere Gruppen der Antifa waren, Nötigungen, Körperverletzungen, Überfälle, rechtfertigen auch zu sagen, dass die Tätigkeiten der Antifa den Strafgesetzen zuwiderläuft. Das, was Sie gerade als Einwand brachten, ist die Frage, ob es sich hier um einen Verein handelt im Sinne des Vereinsgesetzes. Nach dem Vereinsgesetz bemisst sich der konkrete Rahmen des Verbotes einer Vereinigung. Verein danach ist nicht Verein im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches, sondern eigentlich ohne Rücksicht auf die Rechtsform jede Vereinigung, die auf eine gewisse Dauer angelegt ist und bei der es eine Willensbildung gibt, die jedenfalls das Handeln prägt. Und damit macht es den Unterschied zu einer Gelegenheitsgruppierung oder zu einer Spontandemonstration aus. Und dieser letzte Punkt der organisierten Willensbildung liegt vor bei der Antifa. Es wird gesagt, also es fehlt an einer Struktur, es fehlt an einem Führer, einem Chef der Antifa. Nein, darauf kommt es überhaupt gar nicht an. Es kommt darauf an, dass da gemeinsam gehandelt wird und dass die Willensbildung auch gemeinsam stattfindet. Und bei einem Brandanschlag muss eine gemeinsame Willensbildung stattfinden. Einer muss das Benzin schleppen, der andere die Streichhölzer, der dritte steht Schmiere. Das ist so etwas von selbstverständlich, dass man sagen muss, die Einwände, die vorgetragen werden, sind aus meiner Sicht nur Schutzbehauptungen.
Der Vereinigungsbegriff ist ja legal definiert in § 129 Strafgesetzbuch in Deutschland. Wie Sie richtig sagen, auf eine gewisse Dauer angelegt.
Jetzt sind Sie aber beim Strafgesetzbuch. Ich sprach gerade vom Vereinsgesetz. Also wir haben es zum einen zu tun mit dem Vereinsgesetz. Da können Strukturen zerschlagen werden. Das ist der Sinn ja des Vereinsgesetzes, das Verbot von Strukturen. Und dadurch kann man der Antifa das Geld wegnehmen, die Räume wegnehmen, die Logos und Fahnen wegnehmen und verbieten, dass in Zukunft Fahnen, Logos und dergleichen verwendet werden. Das ist das Vereinsgesetz. Auf der anderen Seite haben wir das Strafgesetzbuch, wie Sie sagen, 129 bis 129b, kriminelle Vereinigung, terroristische Vereinigung. Und da sind wir beim Vereinigungsbegriff, der nicht identisch ist mit dem Vereinsbegriff oder Vereinigungsbegriff im Sinne des Vereinsgesetzes.
Bei dem Vereinigungsbegriff, da kommen wir vielleicht sogar noch näher ran, weil diese Struktur, eine gewisse Kontinuität von Mitgliedschaft und der Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, das denke ich, dürfte unzweifelhaft gegeben sein. Im Verfassungsschutzbericht taucht die Antifa als linksextremistische Bestrebung ja tatsächlich auch auf, mit einer doch beachtlichen Zahl von etwa 38.000 aktiven Mitgliedern, so zumindest im Bericht von 2024. Warum taucht dieses Problem zwar in Fachpublikationen auf, aber in der öffentlichen Diskussion so selten?
Also da haben Sie jetzt über drei verschiedene Begrifflichkeiten gesprochen. Ich sagte zunächst mal Vereinsbegriff, um die Struktur zu verbieten. Und das bedeutet, das Bundesinnenministerium könnte nach meinem Dafürhalten schon heute eine Verfügung treffen, dass die Antifa verboten wird. Und dann könnte die Polizei alle Computer, alle Räumlichkeiten beschlagnahmen, Papiere beschlagnahmen, das ganze Geld einziehen und so weiter. Das andere ist der Begriff der Bestrebung, was Sie zuletzt verwendet haben. Das ist ein Begriff aus dem Verfassungsschutzgesetz. Danach werden Personenmehrheiten, unabhängig eigentlich von der Konsistenz des Zusammenschlusses, beobachtet mit Blick auf die Verfassungsfeindlichkeit deren Zielsetzung. Und die Antifa wird schon seit, glaube ich, Jahrzehnten als eine linksextremistische, gewaltorientierte Bestrebung vom Verfassungsschutz beobachtet. Das Dritte, was Sie auch angesprochen haben, ist eben der Vereinigungsbegriff im Sinne von 129 bis 129b Strafgesetzbuch, kriminelle Vereinigung, inländische terroristische Vereinigung, ausländische terroristische Vereinigung. Und da ist man auch relativ schnell. Ich erinnere an den NSU, den Nationalsozialistischen Untergrund, wo man schon bei Zschäpe, Böhnhardt, Mundlos relativ schnell kam. Drei Leute kamen zusammen, haben Straftaten gemacht, ist man dann schon bei einer inländischen terroristischen Vereinigung nach 129a angelangt. Also das kann man relativ schnell begründen. In der Tat, am kompliziertesten ist die Begründung beim Vereinsbegriff nach dem Vereinsgesetz. Aber da denke ich mir auch, das sind Schutzbehauptungen, die vorgetragen werden. Da sollte der Bundesinnenminister keine Scheu haben und noch heute die Antifa in Deutschland verbieten.
Man hat ja gesehen, bei der Amtsvorgängerin von Alexander Dobrindt, bei Frau Faeser, ging das ja auch bei dem Kompaktmagazin sehr, sehr schnell. Da wurde plötzlich mal verboten. Deswegen kann einen nur wundern, weshalb bei dem Schadenseinschlag dessen, was von linksextremer Seite passiert, die Politik trotz eines Regierungswechsels so auf der Bremse steht oder zurückhaltend ist. Wie schätzen Sie das ein?
Die Antifa, die hat mächtige Befürworter in der Politik, wenn Sie allein an einige Abgeordnete denken, die Antifa-Logos am Revers im Bundestag tragen. Denken Sie dran, Frau Faeser, Bundesinnenministerin, AD, sie sollte eigentlich die Verfassung schützen, publizierte in einem Antifa-Kampfblatt. Eine Antifa-Nähe musste man bei ihr unterstellen. Ein Herr Klingbeil, SPD-Chef, der sagte, seine politische Karriere hätte bei der Antifa begonnen. Eine Frau Esken, Vorgängerin als Parteivorsitzende der SPD, die sagte, selbstverständlich Antifa. Ja, und auch bei der CDU ein Herr Polenz, der sagt, die CDU sei die Antifa der Mitte. Also die Antifa ist eine kriminelle, terroristische Vereinigung und sie hat leider viele Unterstützer in der Politik, die weggucken, die teilweise auch dafür sorgen, dass über Kanäle Gelder an die Antifa fließen. Und deswegen ist, ich sage mal, die politische Hürde, die Antifa zu verbieten, derzeit sehr groß, weil es eben diese Hemmnisse auch in der Großen Koalition jetzt von CDU, CSU und SPD gibt.
Wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sind die Hemmnisse nicht rechtlicher, sondern primär politischer Natur.
Ja, es fehlt am Wollen und nicht am Können. Ich glaube, Bundespolizei und Landespolizei, die könnten Gewehr bei Fuß stehen. Das Bundesverwaltungsamt wäre zuständig für das Einziehen des Vermögens. Die könnten es auch spontan machen. Was fehlt, ist der politische Wille, das durchzusetzen. Ich will Herrn Dobrindt diesen Willen gar nicht absprechen, aber Herr Dobrindt ist nur ein Mitspieler innerhalb dieser Koalition. Und ich glaube, innerhalb dieser Koalition gibt es mächtige Kräfte, die dagegen sind.
Herr Dr. Maaßen, ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Einblick in ein sehr aktuelles und virales Thema für unsere Demokratie. Danke für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Moser.
Ist die Schweiz ein Musterknabe nach Vorbild der Europäischen Union? Diese provokante Frage hat sich mir gestellt bei der Lektüre eines Urteils des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, über das ich heute sprechen darf mit meinem Rechtsanwaltskollegen Arthur Terekow aus Regensdorf-Watt. Lieber Arthur, herzlich willkommen im Rechtsstaat.
Ja, danke vielmals für die Einladung.
In dem Verfahren, über das wir sprechen, vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, ging es um Videoüberwachung von kantonalen Immobilien. Und was ich da zu lesen bekommen habe, das hat mich ein bisschen schockiert. Das hat ein bisschen mich erinnert an Science-Fiction-Filme von vor 10 oder 15 Jahren. Vielleicht kannst du ein bisschen berichten, um was ging es in diesem Fall?
Ja, schockieren muss einen hier ja nicht das Gerichtsurteil. Das ist ja gut ausgegangen zugunsten der Klientin und natürlich der Öffentlichkeit, weil es ja um eine Erlassbeschwerde ging. Was vielleicht tatsächlich schockieren muss, sind die widerlichen Fantasien, die in den Regierungsstuben und den Exekutivräumen herrschen, was man da alles meint, bloß auf Verordnungsstufe einführen zu können unter Umgehung des Parlaments. Und da ging es ja wirklich um eine kantonale Immobilienüberwachungsverordnung. Verordnung heißt Exekutiverlass, keine Mitsprache des Parlaments, kein fakultatives Volksreferendum, wo man gesagt hätte, ja, sämtliche kantonalen Immobilien, das sind etwa im Kanton Zürich 1400, ich meine, wir sind der größte Schweizer Kanton und haben entsprechend auch viele Amtsstellen und sonstige öffentliche Gebäude, Schulen, Universitäten, whatever. Und da hat ja die kantonale Exekutive vorgesehen, wir können Videoüberwachung machen, erstens in einer Qualität, die Personenidentifikation ermöglicht, zweitens mit Echtzeitüberwachung und drittens unter Einbezug auch des öffentlichen Raums. Also geht es dann ja nicht mehr nur um die Überwachung der kantonalen Immobilien. Begründet wurde dies ja da mit Schutz vor Sachbeschädigungen und Graffitis, was eigentlich ohnehin vergleichsweise Bagatelldelikte sind. Und damit musste sich das Zürcher Verwaltungsgericht auf unsere Beschwerde hin auseinandersetzen.
Vielleicht, damit unsere Zuhörer das noch einordnen können, es ging also in dieser kantonalen Verordnung über die Videoüberwachung von Immobilien, unter anderem, wie du es schon sagtest, über Bilder in einer Qualität, ich zitiere jetzt aus der Verordnung, aufzuzeichnen und zu speichern, welche die Identifizierung von Personen ermöglicht und, wie du schon sagst, kann in Echtzeit und mit Tonübermittlung erfolgen. Also gefühlt schon einmal ein ganz massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen, denn wenn ich an einem kantonalen Gebäude vorbeigehe, möglicherweise weiß ich gar nicht, dass es ein kantonales Gebäude ist, dann riskiere ich, wenn ich da auf dem Fußweg vorbeigehe, dass ich schon gefilmt werde.
Ja, das ist tatsächlich so. Und genau das hat dem Zürcher Verwaltungsgericht auch nicht gefallen. Und genau damit hat es auch die extrem hohe Eingriffsintensität begründet und gesagt, das ist ganz sicher kein leichter Grundrechtseingriff mehr. Mithin ist von einem schweren Grundrechtseingriff auszugehen und ein schwerer Grundrechtseingriff ist nur auf formell gesetzlicher Stufe möglich, also eben nicht in einem Exekutiverlass der Regierung.
Jetzt zieht das Verwaltungsgericht dankenswerterweise ja auch sehr hochrangige Rechtsnormen heran, unter anderem Artikel 13 Absatz 2 der Bundesverfassung, das dort geregelte Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das garantiert, dass ohne Rücksicht darauf, wie sensibel fragliche Informationen tatsächlich sind, jede Person gegenüber fremder, staatlicher oder privater Bearbeitung bestimmen können muss, ob und zu welchem Zweck die Informationen über sie bearbeitet werden. Wo sah denn das Gericht hier die Probleme, dass es dann letztlich von dieser fraglichen Verordnung zumindest zwei ganz wesentliche Bestimmungen aufgehoben hat?
Ja, das Gericht hat nicht nur BV 13.2 angesehen, sondern auch EMRK 8 Ziffer 1, also tatsächlich auch das Völkerrecht, das euro-internationale Recht, was aber eigentlich vorliegend auf das Gleiche hinausläuft. Letztlich brach das Gericht, und da bin ich eigentlich sehr froh, die Prüfung bereits ab nach der Frage der Eingriffsintensität. Es hieß dann wirklich, Eingriffsintensität ist schwer, das heißt, ist eine Verordnung für diese zwei wesentlichen Bestimmungen grundsätzlich unzulässig und es erübrigt sich dann eigentlich noch, überhaupt weiter zu prüfen, was wir alles auch noch gerügt haben. Also ich kann hier aus dem Urteil zitieren, nach dem Gesagten bedarf in § 2 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 IMÜ vorgesehene Videoüberwachung unter Einbezug des für die Videoüberwachung erforderlichen öffentlichen Raums als schwerwiegende Einschränkung von Artikel 13 Absatz 2 BV und Artikel 8 Ziffer 1 IMRK einer formell gesetzlichen Grundlage. Die strittigen Vorschriften zur Videoüberwachung lediglich auf der Stufe einer regierungsrätlichen Verordnung einzuführen, stellt daher eine Verletzung übergeordneten Rechts dar. Die angefochtenen Bestimmungen sind deshalb aufzuheben. Unter diesen Umständen müssen die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin in diesem Zusammenhang in Bezug auf die Verletzung des kantonalen Polizeirechts, des öffentlichen Personalrechts und der Verhältnismäßigkeit nicht mehr geprüft werden, inwiefern entsprechende Regelungen gestützt auf eine genügend bestimmte formell-gesetzliche Grundlage zulässig wären, ist vorliegend nicht zu prüfen. Das sind eigentlich klare Worte des Zürcher Verwaltungsgerichts, wenn man sich auch vor Augen führt, dass in einer anderen Urteilspassage das EGMR-Urteil Big Brother Watch zitiert wird und ebenso festgehalten, dass die herrschende Lehre sagt, Echtzeitüberwachung ist eigentlich praktisch immer unverhältnismäßig, außer es geht um den Fernzugriff auf Notausgänge und eben sehr eng begrenzte Ausnahmen vom Regelfall. Aber die anlasslose Echtzeitüberwachung, die scheint kaum je zulässig zu sein. Also da hat eigentlich das Verwaltungsgericht schon vorgespurt, gesagt, denn diese wesentlichen Bestimmungen auf Verordnungsstufe, die müssen sicher weg. Lieber Regierungsrat, liebe kantonale Exekutive, was ihr nun damit macht, ist eigentlich euch überlassen. Aber vermutlich könnt ihr die Videoüberwachung jetzt ja mit den verbleibenden Verordnungsnormen nicht so umsetzen, wie ihr das wollt. Und die werden jetzt sicher nicht ganz glücklich über dieses Urteil sein. Ich freue mich natürlich und ja, ich meine, staatliche Macht muss immer wieder zurückgewiesen und beschränkt werden. Und ich bin jetzt gespannt, was der Regierungsrat macht. Wenn er vernünftig ist, geht er jetzt mit einer stark abgespeckten Variante ins Parlament und schaut dann, ob er dort eine Mehrheit findet.
Du hast etwas sehr, sehr Schönes gerade gesagt. Nämlich die Aufgabe der Verwaltungsgerichte ist es, staatliche Macht zu begrenzen und die Ausübung der Grundfreiheiten zu garantieren. Das Gericht zitiert an einer anderen Stelle auch noch eine Diskussion, das war wohl der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich im Verfahren mitbeteiligt, nämlich dass es ja auch eine Möglichkeit gegeben hätte und so sei es von dem Datenschutzbeauftragten vorgeschlagen worden, einen sogenannten Privacy-Filter einzubauen, was diese Aufzeichnung des Bildmaterials anbelangt, was zur Folge gehabt hätte, dass die Personen zunächst unkenntlich gemacht sind auf den gespeicherten Dateien und erst nachträglich durch Zugriffsberechtigte wieder erkennbar hätten gemacht werden können. Im Übrigen sei auch vorgeschlagen worden, die gespeicherten Dateien zu verschlüsseln. Das sei aber alles in diesem kantonalen Gesetz nicht vorgesehen gewesen. Und so kommt die etwas provokative Frage meinerseits. Wir können in die Köpfe der Kantonsregierung nicht hineinsehen, aber dort gibt es doch auch Fachpersonal, die sich mit Rechtmäßigkeitserwägungen auskennen. Wie kommt es zu einer solchen Panne bei einer solchen Verordnung?
Ja, das ist dann immer die Frage, ob das bloß fahrlässige Inkompetenz oder Eventualvorsatz bis auch Vorsatz ist, ist eigentlich sehr spannend. Denn die kantonale Datenschutzbeauftragte, ich meine die Papers, welche sie publiziert, die sind öffentlich einsehbar. Die Kantonregierung hat sich im Schriftenwechsel im verwaltungsgerichtlichen Verfahren sogar auf diese Papers berufen. Also da frage ich mich dann schon, wie falsch kann man das eigentlich alles lesen, wenn das sowohl wir als Beschwerdeführende als auch die Verwaltungsrichter völlig anders interpretiert haben. Also ich meine, es ist schon immer ein spezieller Moment, wenn sich eigentlich alle Parteien auf dieselbe Instanz, nämlich Datenschutzbeauftragte, berufen und einfach eine Partei das relativ selektiv zitiert. Es gab tatsächlich sogar noch im Schriftenwechsel eine Situation, wo die Baudirektion, welche hier stellvertretend für die gesamte Kantonsregierung gehandelt hat, ja dann allen Ernstes gesagt hat, so sinngemäß ja eine Überwachung am Arbeitsplatz und in den Pausenräumen wird es nicht geben, aber die Kantonsangestellten, das Staatspersonal, ich habe hier ja eine Staatsangestellte vertreten, die direkt betroffen gewesen wäre, wobei die Allgemeinbevölkerung ja auch direkt betroffen ist, wenn sie an einem kantonalen Gebäude vorbeiläuft, aber anyway, ohne rot zu werden, wurde tatsächlich einfach mal behauptet, ja, Kantonsangestellte seien dann ja quasi selber schuld, wenn sie sich dazu entschließen, ihre Pause an der frischen Luft zu verbringen. Also ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich meine, diese Arroganz muss man auch zuerst einmal aufbringen, oder? Also ich habe mich irgendwie im falschen Film gefühlt, als ich diese Eingabe gelesen habe und dann entsprechend natürlich darauf mit Leidenschaft repliziert.
Du sprichst an, dass in dieser Verordnung noch zu lesen war, dass auch der öffentliche Raum erfasst werden kann, was natürlich die Eingriffsintensität nochmal steigert und sowohl innen wie außen aufgezeichnet werden kann. Ich möchte eine Frage noch stellen, weil ich über eine Passage gestolpert bin. Das Verwaltungsgericht sagt auf Seite 12, es hat einen Vergleich angestellt, dass es ja noch andere Möglichkeiten gibt der Datenerfassung und Verarbeitung, nämlich die automatisierte Fahrzeugfahndung, bei der dann die erfassten Daten in Echtzeit auch noch abgeglichen werden, beispielsweise jetzt mit einer Fahndungsdatenbank. Da fiel mir nur ein, ja, schlimmer geht immer. Und man kann natürlich auch daran denken, dass wenn ich Personen in einer so hohen Qualität aufzeichne, im Außenbereich kantonaler Gebäude, dass eine Gesichtserkennung möglich ist und damit eine Identifikation, dann ist die Versuchung der weitergehenden Datennutzung natürlich sehr hoch, dann auch tatsächlich in Echtzeit mit anderen Datenbeständen, beispielsweise Einwohnermeldedaten, bei denen die Fotos hinterlegt sind, Abgleiche vorzunehmen, damit ich weiß, welche Person sich wann an welchem Gebäude aufgehalten hat.
Das ist natürlich absolut so. Und ich meine, die automatisierte Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung, da gab es ja zwei bundesgerichtliche Leading Cases, auf diese referenziert natürlich das Verwaltungsgericht hier auch. Und du hast ja mal mit meinem Kollegen Andreas Hollenstein ein schönes Gespräch geführt, wo es ja um unsere erfolgreiche Beschwerde im Kanton Aargau ging, wo ja auch kantonale Bestimmungen dort sogar auf Gesetzesstufe aufgehoben wurden, weil sie einfach schlicht unverhältnismäßig sind. Das ist natürlich so und ich bin extrem froh, dass wir hier betreffend AFV eine sehr restriktive Rechtsprechung haben, dass das nur unter sehr hohen Voraussetzungen überhaupt zulässig ist und natürlich eben, wie du sagst, schlimmer geht immer und ich denke, wir müssen an dieser Linie festhalten und einfach sagen, hey, AFV, das geht nur wirklich zur Aufklärung absolut schwerer Delikte, aber man darf eben nicht in die Versuchung geraten, eben alles, was weniger schlimm ist als eine automatische Fahrzeugfahndung, Verkehrsüberwachung, automatischer Abgleich, dass das dann automatisch gut ist und da bin ich extrem froh, dass das Verwaltungsgericht nicht in diese Argumentation abgedriftet ist, im Sinne von, ja, eben, es gibt ja noch schlimmere Möglichkeiten, also ist das verhältnismäßig, sondern dass man wirklich gesagt hat, nein, es ist ein schwerer Eingriff, auch ohne automatischen Datenabgleich, eine anlasslose Überwachung ist auch ohne automatischen Abgleich nicht einfach so zulässig, Punkt.
Jetzt komme ich zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu einer provokanten These, die ich zu Anfang aufgestellt habe. Wird die Schweiz zum Musterknaben nach Vorbild der Europäischen Union, was Datenerfassung angeht? Es gab ja jüngst in der Schweiz auch die Abstimmung zur EID. Und es ist allgemein bekannt, dass du tätig bist im Bereich der Gegner der EID und dass es dort zu Abstimmungsbeschwerden gekommen ist. Ist das tatsächlich ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass die Schweiz zum Musterknaben werden will?
Ich denke definitiv. Also ich meine, du sprichst hier ja die Stimmrechtsbeschwerde an, die bereits in vielen Medien verhandelt wurde, weil ich eines der beiden nationalen Referendumskomitees vertrete. Ich meine, wir haben jetzt ja wirklich einen Stimmenunterschied von gesamtnational 21.000. Ich meine, 50,39% ja, 49,61 nein. Das ist ja extrem knapp und ich bin wirklich gespannt, was das Bundesgericht daraus machen wird. Letztlich geht es ja dann bei der Stimmrechtsbeschwerde darum, ob die Grossverlage Ringier und TX Group mit ihren Medienpublikationen wirklich nicht irreführend gehandelt haben. Ich meine, wir sagen, es ist natürlich klar irreführend, wenn man dem Pro-Komitee einfach mal irgendwie einen sechsstelligen Geldbetrag spendet und dies in der täglichen Medienberichterstattung nicht ausweist. Genauso ist es auch unzulässig, unserer Meinung nach, wenn ein staatlich mehrheitsbeherrschtes Telekommunikationsunternehmen wie die Swisscom in den Abstimmungskampf eingreift. Das kann bei 21.000 Stimmen Unterschied einen entscheidenden Einfluss gehabt haben. Ich meine, die zwei Rechtsfragen betreffend Medienverlage und Telekommunikationsunternehmen, die hier wirklich relevant sind bei der Stimmrechtsbeschwerde. Das hat dann ja mit der gesamten Datenschutzthematik noch relativ wenig zu tun. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, weil ja eigentlich alle großen Parteien im Ja-Lager waren. Ich meine, die SVP hat dann die Nein-Parole beschlossen, nachdem aber doch noch 2/3 der Parlamentarier früher der EID zugestimmt haben, dass es hier so knapp wurde. Und ich bin auch sicher, dass ohne diese dreisten und rechtswidrigen Irreführungen unserer Meinung nach die Abstimmung anders ausgegangen wäre. Ich denke, liberale Werte haben einen schweren Stand, aber hier war die Front gegen die digitale Überwachung offenbar so breit. Es gab im linksalternativen Lager, es gab Piratenpartei, es gab rechtsliberale Bürgerrechtsbewegungen, dass man mit so einer breiten Front auch das Political Establishment besiegen kann. Das ist eigentlich eine Hoffnung, die ich bei so einem knappen Abstimmungsresultat habe und durch das auch hoffe, dass das Bundesgericht diese Abstimmung aufheben wird aufgrund der Unregelmäßigkeiten, die es im Vorfeld gegeben hat. Also ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir in der Schweiz uns nicht überall blind einem EU-Diktat unterwerfen, auch wenn ich natürlich nicht nur seit Covid, seit dann verstärkt, aber natürlich gibt es gewisse Tendenzen, aber gewisse Tendenzen sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zum Glück auch noch entscheidende Unterschiede gibt und das Glas soll halb voll bleiben.
Lieber Arthur, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für deinen Bericht.
Ja, danke auch dir.
Hören Sie jetzt die Nachrichten im Rechtsstaat. Doch keine Abstimmung zur Chat-Kontrolle? Die Pläne der EU zur allgemeinen Chat-Kontrolle sind vorerst gescheitert. Die Konferenz der Fachminister, die am 14. Oktober entsprechende Pläne beschließen sollte, wird diesbezüglich keine Entscheidung treffen, da sich im EU-Ausschuss der ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten keine der erforderlichen 2 Mehrheiten abzeichneten. Ein vergleichbares Vorhaben war bereits im Jahr 2024 am Widerstand der Mitgliedstaaten gescheitert, woraufhin das EU-Parlament den Internetprovidern und Plattformbetreibern die Erlaubnis einer freiwilligen Chatkontrolle für weitere 2 Jahre gestattete. Diese Regelung läuft am 3. April 2026 aus und das EU-Parlament will einer weiteren Verlängerung der Übergangslösung nicht zustimmen. Haftpflicht für Impfschäden. In seinem Urteil vom 9. Oktober 2025 entschied der 3. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, wer für etwaige Aufklärungs- oder Behandlungsfehler bei einer bis zum 7. April 2023 vorgenommenen Corona-Impfung haftet. Der Kläger hatte eine Allgemeinmedizinerin für deren behauptet fehlerhafte Schutzimpfung verklagt. Der Kläger verlangte ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 800.000 Euro. Die Feststellung der Haftung der Beklagten für materielle und nicht vorhersehbare immaterielle Schäden sowie die Erstattung vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Nach den Vorinstanzen Landgericht Dortmund und Oberlandesgericht Hamm hat nun auch der Bundesgerichtshof die Klage abgewiesen und festgestellt, dass Personen, die bis April 2023 Impfungen gegen das Coronavirus durchführten, im Auftrag des Staates handelten. Deshalb hafte der impfende Arzt und das beauftragte Personal nicht persönlich für mögliche Schäden, sondern der Staat müsse die Verantwortung tragen. Die Impfungen seien Teil einer staatlichen Kampagne zur Bekämpfung der Pandemie gewesen. Das medizinische Personal, das die Impfungen verabreichte, sei als Verwaltungshelfer anzusehen. Mögliche Impfschäden müssten die Betroffenen also gegenüber dem deutschen Staat geltend machen. Liebe Zuhörer, des Rechtsstaats. Vor den Inhalten dieser Sendung hatte ich Sie zu Beginn vorsorglich gewarnt. Nur wenige Tage nach dem verheerenden Brandanschlag auf das frühere fürstliche Jagdschloss Tiergarten nahe Donaustauf bei Regensburg feierte Ministerpräsident Söder den Bayerischen Sportpreis in glanzvollem Ambiente. Auf seinem Twitter- bzw. X-Account preist Markus Söder: Der Stern des Südens strahlt. Den persönlichen Preis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Sportpreis erhält dieses Jahr Karl-Heinz Rummenigge. Die sportliche Leistung von Karl-Heinz Rummenigge ist aller Ehren wert. Doch zum Brandanschlag auf das Schloss derer von Thurn und Taxis habe ich vom amtierenden Ministerpräsidenten Söder kein öffentlich gesprochenes Wort der Anteilnahme oder der Verurteilung gegenüber den Tätern gehört. Söder feiert den Stern des Südens, während der Norden in Schutt und Asche liegt. Ironie der Geschichte. Zum Jagdunfall von Franz Josef Strauß im Oktober 1988, also vor 37 Jahren, wurde medizinisches Gerät von München nach Regensburg geflogen. Das ganze Land schickte Gebete und gute Wünsche in die Oberpfalz. Heute sind schöne Bilder und warme Worte in München dem amtierenden Ministerpräsidenten wichtiger als das Richtige zu tun. Es ist evident. Strauß war ein politisches Original, ein Macher. Söder ist nicht einmal der Hauch einer schlechten Kopie. Strauß wäre noch am Tag der Brandwache, am Jagdschloss Donaustauf, in die Bundeshauptstadt geflogen. Eine Sondersitzung des Bundeskabinetts, des Bundesrates und des Bundestages hätte er veranlasst, auch wenn er dafür den Bundeskanzler in den Allerwertesten hätte treten müssen. Das Gesetz zur Bekämpfung des linken Terrorismus im Gewande von unserer Demokratie wäre bereits in Kraft. Darauf nehme ich jede Wette. Das war die 111. Sendung der Rechtsstaat im Kontrafunk. Dass sich mein Kollege Tobias Gall dieser Zahl in seiner zurückliegenden Sendung berühmte, ist mit substanziiertem Bestreiten zu erwidern. Der römische Grundsatz, den Sie auch heute noch in Gerichtssälen hören, Iudex non calculat, bedeutet übrigens nicht, dass Juristen nicht rechnen oder zählen können. Vielmehr will er uns daran erinnern, dass der Richter keine buchhalterischen oder kalkulatorischen Aufgaben übernimmt, deshalb braucht es in vielen Detailfragen Sachverständige. Der Richter zählt die Argumente der Streitparteien nicht wie Erbsen, die man in eine Waagschale legt und der mit den zahlenmäßig meisten Argumenten gewinnt. Der Richter ist aufgefordert, das Vorbringen vor Gericht zu wägen, also auf substanziellen Gehalt hin zu prüfen, und die überzeugendsten Argumente sollen den Ausschlag geben. Das Urteil soll dem Gesetz und der Gerechtigkeit entsprechen, womit wir wieder am Anfang der Sendung sind. Heute danke ich Ihnen fürs Zuhören, fürs Mitdenken und Dabeisein. Mein Name ist Michael Moser. Auf Wiederhören im Kontrafunk.